22 Börse People. Is now in season 2. Presented by Badabank. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 22 Börse People. Und diese Season 2 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by Badabank. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 16. Gast in Season 2 ist Hans Warnowitz, der 1985 als ÖCI-Börsenhändler an der Wiener Börse begonnen hat und heute auch den Gast 16a mitgebracht hat. Lieber Hans, herzlich willkommen bei mir im Studio. Schön, dass du da bist.
Ja, es freut mich, dass ich ins Studio eingeladen wurde und sprechen wir mal über die Börse.
Sprechen wir über die Börse, da habe ich natürlich die Vorfrage und wir kommen ja auch noch zum Gast 16a dann, der steht ja quasi neben uns, der ist am Tisch, der ist dann auch am Foto drauf, der Gast 16a. Ja, wir sprechen über die Börse und was mich interessiert, du hast 1985 begonnen, wie bist du überhaupt dazu gekommen, was hat dich interessiert, in dieses Gebiet einzusteigen? Was waren die Inspirationen, lieber Hans?
Inspirationen waren gar keine vorhanden, es ist oft wie im Leben der Zufall, der einen Weg aufzeigt und mir und meinem Bruder hat also ein lieber Freund also aufgezeigt, dass die Wienerberger Aktie 1983 unterbewertet sei, ja. Und so habe ich mein ganzes studentisches Vermögen in die Wienerberger Aktie investiert und die hat sich dann innerhalb kürzester Zeit verdoppelt und wie dann das weitergegangen ist, also dann fiel auch noch die Doppelbesteuerung der Aktien 1985.
Weil sich die Aktie verdoppelt hat, muss ja die Doppelbesteuerung fallen, genau. Gell? Ein blöder Scherz, aber genau. Ja.
Und das war dann auch die Zeit, wo Jim Rogers angeblich die Wiener Börse so wach geküsst hat. Ja. Aber die wäre, glaube ich, auch alleine aufgestanden aufgrund der Doppelbesteuerung. Und das hat sich so viel aufgestaut. Aber er hat es natürlich ordentlich beschleunigt, das Aufstehen.
Das muss man ihm lassen. Und auch Leute wie Mike Lilacher waren da irgendwie beteiligt. Du warst beteiligt.
Peter Zelnick.
Genau. Hau noch ein paar Namen raus von damals. Das ist immer so schön für mich. Zelnick. Wer war noch dabei? War der Franz Kiegel schon? Der war...
Gottfried Springer war dort bei der Girozentrale, die waren ja führend. Auf der Seite der Länderbank war Topolanek,
ja, große,
Herr Amstler, noch, ja, genau. An der Kreditanstalt Peter Ressig.
Ja, das geht. Sorten, ja. Das geht runter. Ich habe dich vorgestellt als Börsenhändler der oder des ÖCI. Ich glaube, es war des ÖCI. Das ist lange her, ÖCI, das war quasi deine erste Funktion, die ich da gefunden habe, auch auf LinkedIn, wie du selber eingetragen hast. Erzähl mal den Hörerinnen und Hörern ÖCI, was ist das gewesen? Ich weiß es ja, was, du warst das sicher besser.
Das Österreichische Kreditinstitut war seinerzeit eine Hypothekenbank, ja, und war eigentlich federführend, also bei der Emission von Hypothekaranleihen und war auch als ein führendes Wertpapierinstitut. Und das hat man auch also seinerzeit an der Börse gesehen von den Kojen, vom Ranking her. Wir hatten unsere Koje gleich neben der Nationalbank.
Und wir sprechen da von einer Koje im historischen Ringstraßengebäude, dass man...
Genau, am historischen Börsesaal.
Schön. Und, ja. Und die Geschichte von damals war also wirklich noch ein Rufhandel an der Wiener Börse. Damals hat es kaum noch IT gegeben. Und du warst... quasi ein Börsenhändler, ja. Und sensal war da die Zusammenarbeit. Wie kann ich mir damals so einen Handelstag vorstellen? Wie ist das losgegangen? Wie war das?
Wir sind da so an und für sich, es hat damals schon mal so eine sogenannte Vorbörse gegeben. Also die einzelnen Institute hatten bereits so also eine Vorbörse, wo so gehandelt wurde über Reuters-Schirme, wo Kurse gestellt wurden. Und so circa dann um 11 Uhr ist man schon langsam zur Börse gepilgert mit den Orders, die man in den Büchern hatte, das sprich also was die Kunden aufgegeben hatten. Und dann also hat man an der Börse dort die Spitzen, die Wiener Börse war ja eine Spitzenausgleichsbörse, die Spitzen beim Sensal oder bei einem freien Makler also aufgegeben. Und der Sensal hat dann also dort den Kurs gebildet, beziehungsweise es war dann auch schon ein Rufhandel, wo er das ausgerufen hat, von dir an mich und so weiter und so fort. Ja,
ja, schön, wie man es auch aus den Filmen kennt. Und du warst ja quasi irgendwie ein Vertreter der freien Marke auch als Börsen, oder?
Ja, ich habe mich dann also 1989 also selbstständig gemacht als freier Makler an der Wiener Börse und war dann auch also der Vertreter der freien Makler im Börsevorstand sozusagen. Mhm. für 2 Jahre.
Börsenkammer damals,
muss man sagen.
Börsenkammer, das
war eine Institution, die Börsekammer. Und die Börsekammer hat ja selbst also das schöne Börsengebäude besessen, das man nachher dann so also hergegeben hat.
Glaube ich, an wen war das? Das war dann
Republik Blaschek, Österreich.
Oder?
Nein, nicht Blaschek, aber man hat es damals um 150 Millionen an die Republik Österreich de facto verkauft, wenn ich mich jetzt noch richtig
erinnere. Verschenkt, sagt man, oder wie sagt man? Ja, okay, wie auch immer. Ja, okay, ja. Alles klar. Und in der Zeit 1989 bis 2013 findet man auf LinkedIn wieder bei dir den herrlichen Eintrag EIB, das klingt nach einem europäischen Rieseninstitut, ist die Euro Investbank gewesen. Wie ist denn das international gelaufen, wenn du mit EIB aufgetreten bist?
Das ist an und für sich sehr gut gelaufen. Man muss sich vorstellen, also ich kam also an die Börse, wo es überhaupt noch keine technischen Hilfsmittel gab. Da war ja noch alles ins Buch eingetragen und ausradiert. Ja. Alles, was gehandelt wurde, wurde ausradiert, nachdem es gematcht war. Und dann kam das BATS-System, Bartley-Assisted Trading-System und so weiter und so fort an der Wiener Börse. Und 1999 kam dann also das Xetra-System an die Wiener Börse und als freier Makler haben wir de facto dann 100% unserer Kunden, die wir gehabt haben, mit einem Schlag verloren, weil sie waren ja jetzt direkt an die Börse angebunden. Und dort mussten wir uns dann also neu orientieren und haben also sehr viele Kunden im Ausland gefunden und haben es dann also geschafft, also umsatzmäßig mit der Euro Invest Bank immer unter den Top 10 umsatzmäßigen an der Wiener Börse zu sein. Also die Top-Platzierung war mal sogar die Nummer 3. Das weiß man, weil ab dem Jahre 2000 sind ja die Umsätze sehr veröffentlicht worden. Mhm. Und das war für viele eine Überraschung, dass so ein kleiner Börsenmakler doch also so weit vorne ist.
Damals war ganz vorne, war die Deutsche schon stark. Damals waren die schon in Österreich tätig, weil er hat immer die Nullerjahre dann dominiert.
Ja, die Deutsche Bank war schon stetig.
War schon da, ja. Und gehen wir kurz noch durch. 85 haben wir genannt. 83 Wiener Berge ist einfach eine wunderschöne Geschichte. Ja. Dann gab es ja in den 90ern diese Welle an doch spannenden Börsengängen in den späten 80ern, wenn ich da denke jetzt noch an den Verbund, an die OMV oder dann in den 90ern die Voestalpine, die Böhler, Uddeholm. Gibt es da irgendwelche speziellen Erinnerungen an diese Phase?
Ja, der erste Börsegang seinerzeit war die Jungbunzlauer Aktie.
Jubu, genau, aus dem Kahane-Reich.
Ja, die ist bis auf 38.000 war der Schilling war der Kurs, wie sie gekommen ist und ist dann bis 41.000 gestiegen. Also am dritten Tag war es 41.000 und von dort an ist sie bis zu ihrem Ausscheiden an der Börse nur mehr gefallen.
Wahnsinn, ja. Das waren einfach wilde Zeiten und der große Punkt nach dieser eigentlich Hin- und Her-Phase mit starken IPOs in den 90er Jahren war dann natürlich das Ende der Schilling-Ära und zugleich auch irgendwo diese Technologiebörsen-Bubble, die sich da auch in Europa aufgetan hat, neuer Markt in Frankfurt. War das für euch auch ein Geschäft oder wart ihr eher bei den klassischen Großen oder haben sich die Kunden da schnell umgestellt?
Na natürlich, also der neue Markt war in Deutschland. Wir waren also hauptsächlich fast ausschließlich in Wien tätig. Das hat uns nicht so tangiert. Ich habe seinerzeit gesagt, also ja, ich kann nicht allzu gut Bilanzen lesen, aber ein bisschen lesen kann ich es doch, ja. Und hier wurden die goldenen Bilanzregeln also komplett außer Kraft gesetzt. Also ging es nur um Hits und um Klicks, aber keine Werte in einer Bilanz. Und das ist dann auch ordentlich schief gegangen.
Ja, das hat man dann gesehen und das waren sicherlich viele Learnings für Leute, die dann leider für immer vertrieben worden sind und nicht mehr zurückgekehrt ist. Das sind solche Phasen, die einfach wehtun. Schade. Das sage ich auch sehr, sehr schade dazu. Frage noch zu den 90ern noch. Hast du eigentlich damals, als du an der Wiener Börse als Händler tätig warst, eine Silvia Heinrich von Reuters schon kennengelernt? Zu der kommen wir dann später noch. Kanntest du
leider sie? Habe ich sie nicht kennengelernt, aber mit Reuters hatten wir zu tun. Ja,
mit Reuters zu tun, genau. Und sie ist bei unserem Gast 16a durchaus auch eine Beteiligte. Gut, wir kommen zu den Nullerjahren. Die Technologiebörsen waren wieder ein bisschen müde und unser österreichisches, gutes, altes Brick-and-Mortar-Geschäft wie die Wiener Berger und so weiter, da steckt der Brick doppelt drinnen, sind wieder modern geworden. In dieser Zeit fällt auch etwas, was ich hier erwähnen möchte. Telekom Austria und du, ihr habt auch eine Geschichte, die ja. Vielleicht ein paar Sätze dazu.
Ja, ich habe seinerzeit also das gekauft, also es ist die Option also ausgelaufen und der Kurs musste über 11,70 sein und das habe ich also, wir wissen sehr, wer es war, es war die Deutsche Bank, da habe ich natürlich die Deutsche Bank in den Schranken gewiesen, ja, dass ich der bessere Händler bin zum Schluss, aber am Ende des Tages war es dann doch nicht so gut, ja, und das Einzige, was mich daran stört, ist, dass man über Kursmanipulation spricht in diesem Zusammenhang, es war aber keine Kursmanipulation, es war alles. Okay, also weder von der Finanzmarktaufsicht belangt worden diesbezüglich noch auch gerichtlich belangt. Ja.
Ja, ich hab's
aber man spricht leider von Kursmanipulation.
Ja, und sowas, mir tut es auch leid, sowas bleibt hängen und es ist etwas, was ich im Gespräch unbedingt auch anreden wollte. Ich habe mit Mike auch gesprochen, mit Mike Lilacher, da gab es auch Punkte, nicht über die Telekom damals, aber ich kann mich an die Geschichte so erinnern, weil ich als Statistiker da jeden Tag mitgerechnet habe und das auch in meinem Wirtschaftsblatt damals, es war nicht mein Wirtschaftsblatt, aber mein Medium, damals berichtet habe.
Vielleicht kann ich da was noch dazu beitragen.
Ja, ja. Unbedingt.
Und zwar wurde gerichtlich festgestellt, dass der Kurs ja von dritter Seite, also nicht von mir, nach unten manipuliert wurde, weil man verhindern wollte, dass das Stock-Option-Programm ausgeübt wird.
Okay.
Und noch nie gehört und wurde auch nie geschrieben. Aber es ist
jetzt
im Gerichtsakt, steht das drinnen.
Wir haben nur gesagt, wir reden drüber. Ich bin jetzt überrascht und habe so meinen Verdacht, wer sowas machen könnte, wer Motive hat. Aber ich lasse den Punkt jetzt, sonst hat dieser Podcast vielleicht noch eine ganz andere Audience, als ich mir ursprünglich vorstellen würde. So ist es. Ich wollte es nicht unerwähnt lassen, jedenfalls.
Es gehört zu mir.
Es gehört dazu und wie gesagt, ich freue mich sehr, dass du da bist. Und wir haben über all die Jahre ja eigentlich immer auch einen super Kontakt gehabt. Was ich weniger weiß, ist deine jüngere Börsenvergangenheit, so die Zeit von die letzten 15 Jahre halt, wo sehr, sehr viele Krisen auch in der Welt reingekommen sind. Wie hast du zum Beispiel Lehman vernommen? Was hast du da gemacht? Oder wie ist, um einen Sprung zu machen, Staatsschuldenkrise und Pandemie, wie hat sich, du bist ja an der Börse aktiv geblieben. Oder
immer noch also an der Börse, soweit es geht, also an der Börse bin ich nicht mehr aktiv, ja, aber dem Kapitalmarkt also verbunden und Lehman, ja, das haben an und für sich gut überlebt, weil bei diesen Krisen muss man sich nur wirklich trauen, wenn so richtig die Kacke am Dampfen ist, da muss man sich reingreifen.
Trauen. Und das traut man sich als alter wilder Hund, wenn ich das jetzt so sagen darf, weil wir uns kennen.
Ja.
Ich bin im Nachhinein immer so klug und bin immer unglaublicher Schisser, wenn es dann so weit ist. So wie jetzt eh auch. Ja. Vorige Woche habe ich leicht zugekauft. Ja.
Bravo.
Ja, bravo. Aber dann im Nachhinein klingt die Krise immer so lächerlich, wenn man sagt, Covid hätte man eh wissen können im März 2020. Da habe ich aber glaubt nicht nur, dass die Welt untergeht, sondern dass ich vielleicht auch tot bin bald. Und da kommt ja natürlich so ein Pain Trade dann rein. Das ist eigentlich eh schon wurscht. Wenn man dann tot ist, dann kann man auch kaufen. Ne?
Ja, zu 2020, also März 2020, da sind also genauso wie ich, und das muss ich ja auch zugeben, also viele Kollegen also falsch gelegen, weil man geglaubt hat, also nach dem ersten Niederschlag, jetzt geht's dann nochmal noch weiter runter, aber es hat diesmal nicht gespielt.
Genau.
Ja? Und da sind viele überrascht gewesen, dass es nicht tiefer gegangen ist.
Ich glaube überhaupt, dass Lehman und im Besonderen Covid in diesem März 2020, wer da einen Fehler gemacht hat, das wirst du nie wieder aufholen können als professioneller Investor, weil da auch die Recovery so schnell war, dass du dann nicht mehr aufholen kannst, über Jahre nicht den Performance-Rückstand, wenn es nach unten gegeben hast oder gegeben wurdest oder je nachdem, wie du positioniert warst, wie gehebelt, ob dich der Markt da abgeworfen hat, das holst du nie wieder auf, meiner Meinung nach.
So ist es, ja? Das ist immer das große Problem, also wenn man also kein reiner Trade ist, sondern also fondsmäßig veranlagt ist oder sonst. Also wenn du nicht in den entscheidenden Tagen investiert bist, bist du vollkommen richtig, Christian, das holst du nicht mehr auf.
Ja. Na gut, was wir auch seit lange haben, ist, ich schaue ja dauernd auf den Gast 16a, wir haben jetzt einen Podcast, der ist natürlich Audio, aber uns gibt es natürlich da physisch, wir sitzen wie in meinem Büro im 9. Und da ist der Gast 16a und du gibst mir jetzt ein nonverbales Zeichen irgendwie. Prost. Ah, schön. Warte, dann machen wir das auch noch. Ich habe die Silvia Heinrich erwähnt. Die hat in den 90ern, vor 30 Jahren, hat sie selber gesagt, hat sie gearbeitet bei Reuters. Du kennst sie noch nicht so lange, habe ich jetzt hinterfragt, aber du kennst sie jetzt sehr gut für ein Projekt rund um den Gast 16a. Und jetzt lass mal die Katze aus dem Sack und jetzt stell uns den kurz vor, bitte.
Ja, unser Gast 16a ist der Barrique de Beurs 21 von Silvia Heinrich. Das heißt, das ist die 30. Emission vom Barrique de Beurs.
Entschuldigung, da sprichst du ganz anders. Die 30. Emission, da nicht so dieses Aktienhändler-Speech und ein bisschen so, sondern da ganze. Okay, wollte ich nur einwerfen.
Ja, das ist eine liebe Beziehung und geworden und es war eine lustige Idee, wie das an und für sich so entstanden ist. 1991 war damals junger Makler und habe so die Anleihhändler der Wiener Börse zu einem Ausflug in das Weingut Taschern nach Golz eingeladen. Und dort haben die beiden Oberprokuristen der CA gesagt, ja, dieses Fass haben wir gekauft, Hansi, und das musst du uns organisieren, dass wir den Wein kriegen. Ja, natürlich am nächsten Tag am Parkett war das Thema Nummer eins, na, ich will auch einen Wein. Ja. Und so sind es zwei Fässer geworden, die man also hier verkauft hat. Und die waren dann auch zu liefern. Ja. Und die Leute haben dann gesagt, na, liefern, das ist nichts. Den holen wir selbst ab. Und so ist eigentlich das entstanden, dass auch der Börsewein, der Barrique de Beurs, Börsewein dürfen wir nicht sagen, dann auch abgeholt wurde. Und so ist auch das Wort entstanden, Barrique de Beurs. Es kam also vom Weinhändler, der sagte, was soll ich draufschreiben? Soll ich Börsewein draufschreiben? Ich habe gesagt, nein, bitte Börsewein nicht draufschreiben, das ist ein geschütztes Wort. Ja. Schreib drauf, was du willst. Und dann hat er nachgesehen, von wo kommt eigentlich das Wort Börse. Und das kommt vom Handelsplatz, vom Haus der Patrizierfamilie van de Börse. Ja. Und hat er das vorne weggelassen.
Das klingt nach sehr niederländisch Amsterdam.
Genau. Ne? Nein, ist nicht Amsterdam, es ist
aber, okay. Brügge. Ja. Brügge, okay. Börse geschrieben.
Brügge, Börse. Und das machen wir jetzt seit 30 Jahren.
Seit 1992, glaube ich, war dann die erste Emission oder aufgrund dieser 91er Begebenheit. Und das ist die 30. Geschichte jetzt heuer, die du mit dem Weingut von der Silvia abgewickelt hast, Silvia Heinrich. Und wie ist da der Auswahlprozess? Gibt es da so ein ATX-Komitee, ist auch geschützt und was ganz was anderes, aber gibt es da ein Komitee oder wie macht ihr das?
Es gibt ein Verkostungsteam, das sich also etabliert hat in den letzten 30 Jahren. Es sind Kollegen also dazugekommen, sind Kollegen gegangen. Ja. Aber das jetzige Team besteht jetzt schon wirklich sehr, sehr viele Jahre. Und wir lassen uns immer fünf Weinbauern suchen wir aus und da lassen wir uns Fassproben zu mir ins Büro schicken, wo wir dann eine verdeckte Verkostung machen und der Wein, da haben wir ein eigenes Bewertungsschema entwickelt und der Weinbauer mit der besten Punkteanzahl, zu dem fahren wir dann hin und versuchen dann aus vier oder fünf Fassproben den Barrique de Beurs zu kuvertieren.
Das klingt dann nach einem durchaus sinnvollen und freudvollen Hobby irgendwie. Wie sehr ist es Hobby und wie sehr ist es da schon ein bisschen mehr als Hobby geworden? Weil es ja, glaube ich, eine recht große Geschichte auch, ne?
Ja, das hat sich also mittlerweile so ordentlich also, entwickelt. Also, wie gesagt, beim ersten Jahr waren es zwei Fässer, die an den Mann gebracht wurden. War noch lustig auch. Wie haben wir das dann auch, also weil ich zuvor gesagt habe, dass immer wieder vor- und nachbörslich so gehandelt wurde. Das haben also die Kollegen von den Banken auch auf ihren Reuterschirmen gehabt. Ja.
Und gab es da mal ein paar Lustige, die den Preis in ihrer Höhen getroffen
haben? Ja, das hat sich verdoppelt, der Preis. Ja, natürlich, Wahnsinn. Natürlich ist das gegangen. Man hat ja auch an der Börse viele Blödheiten auch gehandelt, also spaßhalber, so Mozartkugeln, genau. Schwedenbomben, das gab es ja alles, die Geschichten. Ja.
Ich einmal im Zertifikate-Markt, in dem ich mich sehr engagiert habe, in der frühen Phase wurden Panini-Pickeln gehandelt auch. Das war auch so eine Sache, die da funktioniert hat. Ja, noch zum Wein kurz. Also es ist der 30. Da kann man schon stolz sein. Du bist quasi der Ideengeber von dem ganzen Ding und warst auch alle 30 Jahre dabei. Und ihr habt euer Netzwerk auch immer vergrößert. Und der Wein ist ja nicht nur durch edle Tropfen gesegnet, sondern auch wirklich gesegnet. Nämlich von Toni Faber ist der gesegnet und erzählt zu ihm ganz kurz. Der ist ja auch schon seit 2008, glaube ich, dabei.
Ja.
Und hat heuer seine Rolle noch einmal ein bisschen intensiviert.
Genau.
Ja, was macht er da?
Toni Faber ist also seit 2008 dabei. Da haben wir ihn kennengelernt, zufällig beim Weinbauern, wo ich zu einer Vorbesprechung war. Und so ist dann die Idee.
Für die, die ihn nicht kennen, der Dompfarrer ist das quasi von St. Stephan, oder?
Genau.
Ja.
Ja. Und so ist dann die Segnung entstanden und da ist er dabei und heuer zu seinem 60. Geburtstag, also haben wir ihn eingeladen, dass er mit dabei ist bei der Küvettierung und da hat er seine Fachkenntnisse des Weines, er ist ja auch Weinritter, Toni okay. Faber, auch eingebracht. Und alle, die Toni Faber kennen, wissen sie, weiß man, dass er für jede Gesellschaft eine Bereicherung ist.
Ja, das ist ein absolut guter Typ, muss ich bei der Gelegenheit auch bestätigen. Ihr zieht ja die ganze Sache witzig wertpapiertechnisch auf, also ein echter Zeichnungsprospekt und da ja. werden die Fachtermini eingesetzt, Emissions, Dingsbums und
Zeichnungsschein
und Liefermodalitäten oder wie auch immer das jetzt genau.
Der Livre versus Paymont.
Genau, Nominale und so weiter und alles ist da drauf. Der Bulle ist vorne drauf, ne? Mhm.
Eine Besonderheit ist auch das Etikett. Also je nachdem, wie das abgelaufene Jahr war, in dem Fall das Jahr 21 hier, sehen wir den Bullen drauf und wir sehen auch die Entwicklung des ATX am Etikett drauf. Ja?
Das habe ich auf meinem Börse Social Magazine auch, aber auf der Urkunde habe ich es noch nie gesehen. Stimmt. Hinten ist der ATX. Ich habe da hinten noch einen anderen Wein stehen aus dem vorigen Jahr. Da führt sich ja
der Bär auf.
Der Bär auf. Das muss dann gewesen sein 2019. 20 war das. Mhm,
okay. Genau.
Na, gewaltig.
Und jede Flasche ist auch einzeln nummeriert.
Und ist das immer die gleiche Künstlerin, Künstler? Oder?
Nein. Je nach Weingut, die haben meistens also
Künstler. Die sind schon so gut alle, ne? Dass die.
Und zum Beispiel bei der Birgit Braunstein hat die Tochter den Bären gezeichnet.
Wow. Nett. Also ich schaue jetzt auf den Bären rüber und der Bulle heuer schaut also wirklich alles sehr gut aus. Gibt es die eigentlich auch in einer Sammlerkarten-Edition oder vielleicht sogar ganz digital als NFT auf der Blockchain irgendwann einmal? Die schauen ja wirklich leibend aus, nämlich die.
Ja,
die
vielleicht Etikette. Ist es eine gute Idee, vielleicht können wir da was machen.
Ich glaube, da kann man schon eine Closed Edition auch machen dazu. Mhm. Ja, ich glaube, das hat durchaus auch von der Etikette her den Sammlerwein. Schmeckt der Wein eigentlich besser, wenn er gesegnet ist? Subjektiv?
Natürlich merkt
man das. Ja. Muss man merken, oder? Ja, ja. Das ist ganz klar. Du hast mir im Vorgespräch auch gesagt, wir bleiben bei den schönen Dingen.
Ja.
Als wir über das Mikrofon kurz gesprochen haben, weil Mikrofon gehört zum Podcast einfach dazu. Ja, das passt schon, du bist Musiker. Erzähl.
Gewesen,
ja. Gewesen. Blasmusik als Stichwort.
Ja, Blasmusik. Ich bin also in der Blasmusik also groß geworden, war dann also auch also bei uns im dörflich, kann man es im Mittleren Burgenland, also als Obmann tätig. War dann im Burgenländischen Blasmusikverband, im Österreichischen Blasmusikverband tätig, also weil mich Blasmusik ja so interessiert und das ist für mich immer eine andere Welt gewesen, eine andere Erdung und habe auch aus seinerzeit fast 20 Jahre in einer Band also gespielt und habe also mein Studium mit Musik finanziert.
Und welche Art Blasmusik ist deine absolute dein Musikinstrument ist, bist du Blechbläser oder?
Ich bin Klarinettist und Saxophonist.
Okay, also beides dabei, ne?
Genau.
Also eigentlich eine seltene Mischung, oder? Klarinettist und Saxophonist.
Nein, das ist wenn jemand Klarinett spielt, also spielt er normalerweise auch Saxophon.
Und gibt es auch einen Tonträger von dir? Oder?
Nein, Tonträger gibt es nicht.
Vielleicht kann ich dir ein MP3 für meine Sammlung an börseaffinen Musikhits abluchsen dann im Nachgespräch. Ja, lieber Hans, dann ringe ich dir jetzt noch was ab, nämlich irgendeine Anekdote vielleicht noch aus der alten Handelszeit an der Wiener Börse, wenn ich dich schon da habe.
Ja, das waren schöne Zeiten an der Wiener Börse, wenn ich das so sagen darf. Also wenn man sich ja so tagtäglich getroffen hat, immer die gleichen Leute und da ist auch also neben dem Handel auch der Schmäh gelaufen. Und eine schöne Geschichte ist, Herr Amsler war der Leiter der Wertpapierabteilung der Länderbank und die Sensale haben ja den Kurs also festgestellt und es gab die Patronatsbanken, die dann eben den Kurs gemacht haben, also Angebot und Nachfrage ausgeglichen haben. Und der Herr Popp war an und für sich der älteste Sensal damals und er hat geschrien, Amstler, her! Ja. Und Herr Amstler ging dann ganz langsam durch den Börsesaal, kam ans Pult und sagte, Herr Amstler, so viel Zeit muss sein, Herr Bob. Worauf Bob schrie.
Ich kann es denken.
Amstler, her!
Herrlich, ja. Herrlich, ja, der, na super. Ich kenne die beiden Herren persönlich nicht, aber ich kann mir das einfach vorstellen. Ja. Und irgendwie fehlt sie schon, diese Zeit in dem kalten digitalen Ding. Aber dieses kalte digitale Ding und Zukunft muss immer sein, ist jetzt noch meine Schlusssequenz in unserem Gespräch. Du tust ja derzeit auch mit KI herum irgendwie, mit so ganz modernen Sachen.
Ja, immer
rund
schon,
um die Profession. Lang, ja. Seit wann und was tust du da?
Wir haben also immer wieder so Trading-Systeme also entwickelt. Okay. Ja. Und im Hintergrund haben wir das immer schon, also immer schon seit den 90er Jahren machen wir das.
Seit den 90ern?
Ja, ja.
Wow. Damals hat man noch nicht KI gesagt. Damals hat man irgendwie, weiß nicht, Excel-Sheet. Technisches Handelssystem. Und ist das charttechnisch? Weil technisch ist es natürlich stark, spielt der Chart stark rein?
Ja, ja. Ursprünglich ist er natürlich aus der, wir kommen ja, also speziell mein Bruder kommt ja aus der Chartanalyse und okay. Da haben wir die Signale aus dem Chart in Programmschritte so umgewandelt. Das ist natürlich das Grundmuster gewesen seinerzeit.
Und wie bist du mit der, unter Anführungszeichen, Dividende, ist wieder fachlich falsches Wort, aus deiner KI, wie es auch immer geheißen hat, in the long run zufrieden?
Überhaupt nicht.
Überhaupt nicht. Immer Verbesserung möglich, ne?
Immer eine Verbesserung möglich. Also als Händler war es sicherlich besser.
Okay, das wäre nämlich noch die Folgefrage gewesen. Immer diese Frage, ob die Menschen mit dem, weiß nicht, mit dem Wissensschatz und auch dem Bauchgefühl einschätzen der Situationen versus künstliche Intelligenzen abschneiden.
Also ich glaube, also wenn jemand also ein gutes Gespür für einen Markt hat, für die Psychologie, schlägt er die KI.
Also wir haben eine Chance gegen die Aliens, wenn sie mal angreifen, ja. Da bin ich auch absolut sicher. Lieber Hans, es war mir ein Volksfest. Da ist der richtige Knopf für einen Jingle. Der Abspann kommt für mich viel zu früh. Ich hätte da, glaube ich, noch Stunden weiterreden können. Ich glaube, wir hätte hätten
auch Geschichten, viele Geschichten erzählen.
Wir hätten Geschichten auspacken können, die, ja, Hetty Wari. Ich glaube, es ist ein toller Podcast geworden. Ich möchte mich bei der Danke. Gelegenheit auch, ja, bei dir bedanken und natürlich bei den Hörerinnen und Hörern, die mit uns diese knappe halbe Stunde verbracht haben. Von meiner Seite ein Ciao und Baba.
Auch von meiner Seite ein Ciao und ein gutes Handel beim Investieren.
Ganz sicher. So machen wir das. Tschüss.